Herzlich willkommen zur Running Back Episode des Purple Draft Talks 2022. Auch heute natürlich nicht alleine nur mit mir, sondern auch heute wieder mit Christoph Giernath. Hallo Christoph.
Score und schönen Tag.
Ja, ich hatte es ja schon angesprochen, die Running Backs sind diese Woche dran. Ja, ich sag mal, ihr kennt die Meinung innerhalb dieses Podcasts über den Wert dieser Position. Aber trotzdem wollen wir natürlich darüber reden, weil komplett unsinnig ist natürlich keine Position in der NFL. Auch Running Backs können hier und da mal einen gewissen kleinen Impact haben, auch wenn sie sehr oft den Ball haben. Dementsprechend, lasst uns auch über die heute reden und mal gleich mit der Klasse anfangen. Wie siehst du die Qualität dieser Klasse?
Ja, also ich meine, also die Qualität dieser Klasse ist ungefähr so wie der Need der Vikings auf dieser Position nicht so groß. Also wir haben jetzt gerade im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen. Ich habe mir auch jetzt in der Vorbereitung mich ein bisschen nochmal durchgeguckt gehabt und das Gefühl bestätigt sich aktuell irgendwie so ein bisschen, dass es ein bisschen von Jahr zu Jahr schlechter wird aktuell und dass ja die Spieler scheinbar auch oder insgesamt weniger Interesse haben, auf Running Back zu spielen, sondern sich auf andere Positionen spezialisieren, auch im College. Aber ja, selten hat es so wenig Spaß gemacht, sich irgendwie Running Back Tapes anzugucken. Und sind ein paar durchschnittliche bei, die ich vielleicht an Tag 2 in Runde 3 gehen sehen könnte. Aber eigentlich würde ich persönlich da nicht unbedingt zugreifen, was aber, ich denke, auch weit an meiner Vikings-Perspektive liegt und wir damit Mattison und insbesondere halt Delvin Cook, der zwar teuer ist, aber erheblich besser als so ziemlich alles, was hier in diesem Draft dabei ist. Da ist einfach der Need nicht da, dazu zu greifen und ja.
Ja, das kann ich eigentlich auch nur bekräftigen und wir brauchen heute auch zum Glück nicht wieder kaputte Schallplatte spielen und nur das zu der Klasse sagen, was wir in den letzten Wochen zu eigentlich fast jeder Klasse gesagt haben. Also es ist nicht so, dass einfach nur das Top-Talent fehlt, die Tiefe dahinter aber gut wäre, sondern es ist eine Klasse, wo ja auch massiv Top-Talent fehlt. Also ich sehe keinen Running Back, der auch nur annähernd in die Nähe der ersten Runde gehört, talentmäßig. Und dabei habe ich noch gar nicht mit dem Positional Value angefangen. Also es ist keine gute Klasse. Und auch dahinter, also für Tag 2 habe ich mir vielleicht 3, 4 Running Backs, die ich da sehen kann, die ich persönlich da talentmäßig ziehen würde. Das heißt, wir werden auch heute so ein bisschen unser Format auch anpassen, weil in den letzten Wochen eigentlich auf jeder Positionsgruppe sprechen wir ja immer über die Talente der ersten 2 Tage. Und wenn wir das heute so machen würden und nur die ersten beiden Tage behandeln würden, dann wären wir sehr schnell fertig. Dann wäre das wirklich eine sehr, sehr, sehr kurze Folge und es ist sowieso schon keine sonderlich lange Folge vermutlich, aber wir werden nach den Day-2-Prospects schon auch hier und da ein bisschen in Tag 3 reingehen. Ja, aber generell lässt sich auf jeden Fall einfach festhalten, es ist keine gute Klasse und auch mit dem Need-Level, ja, auch das hast du schon gesagt. Ich glaube, so ziemlich jeder weiß, dass die Vikings nicht unbedingt ein Team sind, was da im Moment irgendwelche Probleme hätte. Du hast Cook, Mattison schon genannt. Ich persönlich wäre eigentlich ganz froh, wenn man den Vertrag von Delvin Cook nächstes Jahr loswerden würde. Das heißt, da zumindest seine Zeit in Minnesota könnte eventuell nächstes Jahr vorbei sein. Aber seien wir mal ganz ehrlich, Running Back ist jetzt auch keine Position, wo man großartig in die Zukunft planen muss und sich überlegen muss, oh, wie ersetze ich denn den, wie ersetze ich denn den? Running Back ist eine gut ersetzbare Position. Es ist eine Position, die sehr austauschbar ist. Und wenn, also selbst absolute Ausnahmekönner auf dieser Position haben nicht den Impact, den du halt auf anderen Positionen einfach hast. Und deswegen bin ich ganz ehrlich der Meinung, also nie dieses Jahr überhaupt nicht, nächstes Jahr vielleicht irgendwann in den mittleren Runden, um halt einen möglichen, hoffentlichen Abgang von Dalvin Cook dann verkraften zu können. Aber ansonsten sehe ich persönlich eigentlich wirklich keinen großen Grund, da irgendwie zuzugreifen. Eventuell irgendwann in den späten Runden mit einem Powerback, um Mattison eben auch zu ersetzen, der auch nächstes Jahr Free Agent wird und den man dann hoffentlich auch nicht bezahlt. Ja, aber ansonsten ist da wirklich überhaupt kein Need. Und deshalb würde ich sagen, gehen wir jetzt mal in die Prospects rein, und fangen eben an mit den wenigen, bei denen man noch über Tag 2 reden kann. Und deswegen fangen wir mal an. Wer ist denn dein Running Back One in dieser Klasse?
Einen klaren Running Back One, ja, hätte ich gerne. Ist immer so ein Shot in the Dark an dem Punkt. Und eine Frage des Scheme Fits, aber wenn ich so als Runner, also als richtigen Running Back ausgehe, würde ich wahrscheinlich am ehesten sagen, Kenneth Walker, Michigan State. Kein sehr großer Spieler, aber echt ein starker Running Back, der auch richtig viel Workload hatte, sehr viele Snaps gespielt, richtig viele Broken Tackles, und einer, der halt, sag ich mal, immer wieder reinhauen kann. Der hat sich über mehrere Jahre jetzt bewiesen. 2019 knapp 100 Snaps, 2020 über 100, jetzt letzte Saison über 200 Snaps. Und ja, er hat auf jeden Fall das Durchhaltevermögen, was du brauchst, und ist nicht irgendein Spieler, wo man Angst haben muss, dass er, ja, okay, Angst, ne, es kann immer was passieren, aber er hat zumindest gezeigt, dass er es durchhalten kann. Ist kein großartiger Athlet, ist ein ganz guter Athlet. Schwächen in meinen Augen Pass Protection und ist jetzt auch nicht so der Spieler, der groß im Passing Game drin ist, aber halt ein wirklich guter Runner, der auch mit seiner Kraft und Speed und Beweglichkeit als Running Back gewinnen kann. Und ich denke, dass sich das auch in die NFL übertragen kann, je nachdem, wo er dann halt auch landet. Aber das ist, glaube ich, bei jedem Spieler ganz wichtig, wo dann gelandet wird, denn daher kommt ja auch unsere oder dieser Konsens der Meinung, dass Running Backs don't matter, ist halt immer auch von den Umständen abhängig und das wie kaum eine andere Position.
Ja, das auf jeden Fall. Mir persönlich ist Walker halt einfach ein bisschen zu limitiert. Also er ist wahrscheinlich der beste pure Runner innerhalb dieser Draftklasse. Aber ich brauche halt bei einem Running Back einfach auch einen gewissen Third Down Value. Und den hat er halt weder in Protection noch als Receiver. Als Receiver ist es schwer zu sagen, da ist vielleicht Potenzial da, da ist er einfach nicht benutzt worden. Also da hat er überhaupt keine Erfahrung bisher. Da ist mit seinen Movement Skills in Space definitiv was möglich. Ja, Hände sind schwer zu beurteilen, weil, wie gesagt, er ist kaum benutzt worden im Passing Game. Als Passblocker einfach nein. Also da sollte man irgendwie schauen, dass er möglichst selten in diese Position kommt, was halt leider in der NFL schwierig ist, wenn man halt eigentlich ein Feature-Back sein möchte. Deswegen ist er halt eben für mich auch nicht Running Back One, auch wenn er der beste pure Runner ist mit seiner Vision. Also er hat eine sehr gute Vision, ist gerade bei Zone Runs gefällt er mir sehr gut. Ist auch sehr gut darin, das zweite Level zu manipulieren. Das heißt, dass er erst auf einen Gap hält, die Linebacker dazu zwingt, in dieses Gap zu committen und dann das andere zu nehmen. Das ist was, das ist, da muss man, glaube ich, ein bisschen Erfahrung haben, um sich das auch, um das auch gut zu sehen, als wenn man aufs Tape schaut. Es sind so kleine, so subtile Geschichten, die man halt einfach nicht sofort, die man einfach nicht sofort sieht. Das macht er auf jeden Fall sehr gut. Er ist einer der mit am schwierigsten zu tackelnden Running Backs in dieser Klasse. Also er ist wirklich gut darin, aus Tackles rauszukommen, sowohl mit Beweglichkeit, Agilität, Explosivität, als auch eben mit einer sehr guten Kontaktbalance, die er hält. Also ja, als purer Runner wirklich ein nettes Prospect, aber mir fehlt halt komplett der Passing Game Value, und in dieser Liga ist das einfach nicht mehr wegzudiskutieren. Das ist eine Komponente, die ein Running Back meiner Meinung nach einfach haben muss, und die hat er zumindest aktuell nicht, und deswegen ist er nicht mein Running Back One. Mein Running Back One, um das mal weiterzuführen, ist Breece Hall. Ich weiß, dass Leute Probleme mit ihm haben, teilweise einfach aufgrund der Tatsache, dass er sehr, sehr, sehr viele College-Touches hatte, was bei Running Backs eben oft als negativ gesehen wird, denn es ist nun mal eine Position, wo du sehr viel umgangssprachlich aufs Maul kriegst. Es ist eine Position, wo die körperliche Abnutzung halt einfach da ist. Und er hat halt einfach sehr viele College-Snaps gehabt. Aber ich meine, wir sehen es im Moment bei den Colts mit Jonathan Taylor. Das ist kein K.O.-Kriterium. Also Jonathan Taylor hat in Wisconsin so unglaublich großen Workload gehabt und trotzdem bisher in der NFL nicht wirklich Verletzungsprobleme gehabt. Also es ist dann auch einfach wieder eine Lotterie, und deswegen ist es zwar etwas, was man im Hinterkopf halten sollte, was ich aber jetzt nicht zu sehr in meine Evaluation mit einbeziehe. Und ich würde sagen, es ist halt, Breece Hall ist in dieser Klasse so der am ehesten an diesen All-Around-Back rankommt. Also er ist ein guter Runner, er ist kein absoluter Top-Runner, er ist gerade was Kontaktbalance angeht, nicht das absolute Maß aller Dinge, was halt auch einfach daran liegt, dass er ein etwas größerer, ein etwas längerer Running Back ist, was eben mit Blick auf Pad-Level und Balance einfach ein gewisser Nachteil ist. Er läuft hier und da einfach ein bisschen zu hoch, ein bisschen zu aufrecht, was ihn etwas leichter zu tacklen macht. Er hat es aber trotzdem geschafft, noch relativ viele Tackles zu brechen. Also er ist trotzdem schwer zu tackeln. Er hat viel Masse, da ist auch viel Kraft dahinter. Also auch bei Short-Yardage-Situationen habe ich kein großes Problem mit ihm, auch wenn es gut wäre, wenn er da ein bisschen tiefer reingehen würde. Und ansonsten ist er ein solider Receiver aus dem Backfield raus. Er ist ein guter Athlet. Er hat den Speed, um auch hier und da mal das Ding zu hausen. Also der Home-Run-Speed, der bei Running Backs oft besprochen wird, der ist auf jeden Fall da. Er hat eine gute Vision. Er kann jedes Run-Konzept vernünftig lesen und ausführen. Und deswegen, also er kann halt auch bei Third Down eingesetzt werden. Er ist jetzt kein absoluter Pass-Catching-Back. Also er ist jetzt kein Alvin Kamara oder Christian McCaffrey, aber er ist da solide einsetzbar. Und das ist auf jeden Fall schon mal was, was man halt über Kenneth Walker in dem Kontext nicht sagen kann. Deswegen sehe ich halt Hall im Moment eher als klassischen Starting Running Back, der an allen drei Downs auf dem Spielfeld sein kann, als eben Kenneth Walker. Und deswegen habe ich Hall halt ein bisschen höher, auch wenn Walker der bessere pure Runner ist. Was ich ganz spannend finde, ist halt auch nochmal, das ist jetzt eine ganz allgemeine Geschichte, die ich einfach mal reinbringen möchte, weil mir das jetzt auch nochmal aufgefallen ist, ich mache ja, wenn ich Prospects scoute, ich mache ja nicht nur mein eigenes Zeug, dafür hätte ich auch nicht immer die Zeit, sondern zusätzlich zu dem Tape und zusätzlich zu den Statistiken lese ich halt hier und da auch mal Scouting-Reports durch. Und da gab es, fand ich heute eigentlich eine gute Scouting-Lesson bei The Draft Network, die eigentlich sehr gut drin sind, in dem Sinn, was sie machen. Aber in dem Fall ist mir halt was aufgefallen. Es gibt ja immer wieder diese Diskussion zwischen Tape-Guys und angeblichen Boxscore-Scouts. Und ich finde, das ist halt mal wieder so ein Klassiker, wo man einfach weder vor dem einen noch vor dem anderen die Augen verschließen soll. Und Breece Hall ist jetzt das Beispiel, weil ich das in seinem Scouting-Report gesehen habe. Der Evaluator, der da dieses Draft-Profil geschrieben hat, hat eben offensichtlich zwar sein Tape-Studium gemacht, also er hat 5 Spiele gesehen, das schreiben die da immer rein, das ist eine gute Anzahl, also mit 5 Spielen auf Tape, da hat man schon eine ganz gute Idee, also da kein Problem, er hat aber halt, glaube ich, dann eben diesen zweiten Teil, diesen statistischen Teil eben nicht gemacht und ist halt da wahrscheinlich von ausgegangen, mir reicht das Tape, ich brauche da kein zusätzliches mehr, keine zusätzlichen Informationen. Und das ist dann wieder der Punkt, wo eben Boxscore-Scouting als komplementäre Sache wichtig ist, weil er hat Breece Hall Fumble-Probleme nachgesagt, wo ich erstmal auf dem Scouting-Report geguckt habe und etwas gestutzt habe, weil aus meinem Tape-Studium und dem, was ich bisher gesehen hatte, hatte ich überhaupt keine Fumble-Probleme für Breece Hall auf dem Zettel. Und dann habe ich mir nochmal seine Statistiken angeguckt, um zu gucken, ob ich da irgendwie was übersehen hätte. Und habe dann gesehen, ich habe ja gesagt, es ist jemand gewesen, der unglaublich viele College-Touches hatte. Und bei diesen unglaublich vielen College-Touches hatte er in 3 Jahren 4 Fumbles, was echt wenig ist.
Also ja, er hatte was irgendwie 200, 500, irgendwie fast 700 Touches, ne?
Ja, und darauf hatte der 4 Fumbles, was halt wirklich richtig, richtig gut ist. Und dann habe ich halt überlegt, so wie ist der halt da drauf gekommen? Und da ist dann eben so Sample Size. Wie gesagt, 5 Spiele sind gut, aber auch über 5 Spiele muss man halt dann später vielleicht mal in die Statistiken gucken, um zu gucken, ob das, was man sieht, tatsächlich ein Trend ist oder eben doch an der Sample Size liegt. Weil man kann nicht bei jedem Spieler jedes Spiel gucken. Das ist einfach nicht realistisch. Und deswegen braucht man eben Statistiken als Komplementärmethode. Und deswegen habe ich mal geguckt, welche Spiele hat er sich angeguckt? Und er hat in der vergangenen Saison 2 Fumbles gehabt, was eben auch wirklich gut ist. Unter den 5 Spielen, die der geguckt hat, sind aber eben beide Spiele drin, in denen er gefummelt hat. Und 2 Fumbles in 5 Spielen ist, naja, zusätzlich zu der Tatsache, dass halt einer der Fumbles auch noch in einer echt wichtigen Situation gewesen ist. Aber 2 Fumbles in 5 Spielen, da kann man schon eher darauf kommen, dass da eine Inkonstanz entsteht und da der Mann halt vermutlich seine Statistiken nicht gecheckt hat, hat er eben auf Basis seines Tape-Studiums in dem Fall gar nicht falsch gesagt, okay, da sind Fumble-Probleme.
Ja, da muss man aber dann, ja, wie du jetzt das vergleichst, ne, was sind 5 Spiele, sind vielleicht 100 Touches.
Ja.
Also 2 bei 100 und insgesamt wären es dann 4 bei 700. Und ja.
Ja, aber das,
da sehen wir doch eigentlich schon, da sieht man halt in dem Moment tatsächlich diesen Unterschied, den du auch eigentlich gesagt hast.
Ne? Ja, aber deswegen, also, Ich glaube halt, dass einfach da in dem Fall nicht in die Gamesplits reingeguckt wurde und nicht in die Statistiken. Und das ist
Ja,
halt,
klar.
ich will auch gar nicht auf dem Analysten drauf rumhacken. Das ist einfach, es geht einfach nur darum, wir haben alle unsere Blindspots, wir haben alle unsere Dinge, auf die wir mal nicht achten. Und ich glaube, das Wichtige ist halt, dass wir, so gut es geht, eben offen für alles sind, dass wir eben auch aus allen Komponenten unser Scouting betreiben, dass wir natürlich aufs Tape gucken, dass natürlich das Tape auch die wichtigste Informationsquelle ist, aber dass man das halt unterfüttert mit Statistiken, mit und eben vielleicht auch mit dem, was andere Experten zu den jeweiligen Spielern schreiben, weil man eben daraus dann auch nochmal vielleicht ein bisschen was lernen und mitnehmen kann. Und da halt immer weiter Informationen sammeln und nicht sagen, einfach, ich habe jetzt meine Spiele gesehen und ich brauche da jetzt keine zusätzlichen Informationen mehr, weil dann kann eben sowas passieren. Und dann kann eben sowas passieren, dass man zwei Fumbles in fünf Spielen sieht, denkt, okay, das ist nicht gut, aber halt nicht sieht, dass das die einzigen beiden Fumbles in der gesamten Saison waren. Und das ist halt so eine Geschichte. Das ist einfach eine Scouting-Lesson und was man einfach lernt, wenn man sowas macht und wenn man sowas länger macht, was man einfach mitnehmen kann. Und ich finde, und deswegen habe ich das jetzt hier angesprochen, man sieht ja auch hier in Deutschland, dass immer mehr Leute das auch machen, mehr oder mit mehr oder weniger Zeitaufwand. Und ich finde das sehr schön, dass das immer mehr Leute machen. Ich finde das allein deswegen schon schön, weil es immer leichter wird, für unseren Draft Talk hier Gäste zu organisieren. Es werden ja von Jahr zu Jahr mehr, auch wenn wir heute zum Beispiel keinen Gast haben, aber es werden ja wirklich jedes Jahr mehr, die sich damit befassen. Man kann immer mehr Diskussionen führen auf Twitter, was mich immer sehr freut. Also ich diskutiere gerne. Und wenn das alles auf einem fachlich guten Niveau passiert, dann habe ich auch kein Problem damit, wenn es halt von der Meinung her auseinandergeht. Und deswegen finde ich sowas halt einfach auch einfach wichtig, dass wir auch in unserem Podcast mal ein paar Sachen einbauen, die eben nicht nur die Spieler betrachten, sondern eben auch unseren Prozess, den Scouting-Prozess, um es eben auch Leuten einfacher zu machen, da halt so ein bisschen einzutauchen. Weil ich glaube, der Punkt, wo es halt immer schwierig ist, ist von sich eben da reinzugehen und sich nicht komplett erschlagen zu fühlen, weil da sind unglaublich viele Informationen, die man da kriegen kann und die da quasi auf einen einprasseln. Und ich glaube, da ist es halt auch einfach manchmal gut zu wissen, wie man anfängt. Und deswegen möchte ich halt sowas hier immer mal wieder auch reinbringen. Und das ist halt eben so eine Scouting-Lesson, die ich halt in dem Fall dann wirklich einfach hilfreich finde, dass man eben schaut, dass man aus verschiedenen Quellen und aus verschiedenen Aspekten sich Informationen sammelt und eben nicht nur sagt, ich gucke nur Tape und die Statistiken sind mir egal oder ich gucke nur in die Statistiken und das Tape ist mir egal. Also, dass man da halt wirklich schaut, es muss nicht immer, man muss nicht jedes Spiel gesehen haben, man muss nicht jede Statistik durchgelesen haben, aber dass man so einen groben Überblick sowohl im Tape hat, dass man ein bisschen was gesehen hat, eine halbwegs repräsentative, ja, eine halbwegs repräsentative Anzahl an Spielen gesehen hat. Also ich versuche eigentlich von Prospects, die ich hier im Podcast habe, mindestens drei Spiele gesehen zu haben. Das ist so meine Mindestmarke. Bei den Top Prospects sind es meistens mehr Spiele. Und ich weiß, es hat nicht jeder die Zeit, das zu tun. Das ist auch kein Problem und man braucht sich nicht scheuen, irgendwie in Diskussionen zu gehen, wenn man nicht drei Spiele von einem Spieler gesehen hat. Aber man kann das halt einfach unterfüttern, indem man eben auch mal so die Gamesplits durchgeht und das kann man ja innerhalb von ein paar Minuten machen. Also die Recherche für die Gamesplits für Breece Hall, das hat mich 5, 6 Minuten gekostet, als ich das nachgeguckt habe. Und da kann man eben auch auf sehr kurzem, schnellem Weg auch Informationen bekommen, die wichtig sind. Und deswegen wollte ich das jetzt hier einmal kurz einwerfen. Ja, und deshalb erstmal, was hältst du von Breece Hall? Weil du hattest zu ihm noch nichts gesagt.
Ja, ich habe ihn auch, ich habe ihn tatsächlich auch sehr hoch und zwar auf meiner 2. Und habe ihn auch aufgeschrieben als einen möglichen Three-Down-Back, der sich ganz sch relativ shifty bewegt. Ist jetzt nicht der, der groß durch die Tackles durchgeht, aber vielleicht auch mal eins, wenn man ausweichen kann. Finde ich, er hat so ein bisschen manchmal Probleme, schnell in diesen High-End-Speed, den du gesagt hast, reinzukommen. Also er braucht dann schon so ein bisschen Raum vor sich, um das aufzunehmen und ist nicht so zack, drin weg. Also er muss ein bisschen beschleunigen, damit er es dann aufnimmt. Aber dann kann er durchaus weggehen. Er hat halt unfassbar viele Snaps und Touches in all den Jahren. Und das sind dann nicht unbedingt super starken Offensive Line und hat sich dann trotzdem immer wieder bewiesen. Und ja, also er ist auf jeden Fall der, der am ehesten so eine moderne NFL-Rolle übernehmen kann. Nicht der beste Runner, vielleicht in gar nichts wirklich der allerbeste drin, aber vermutlich der ausgeglichenste von denen, die dabei sind. Und deswegen in dieser Draft-Klasse definitiv einer ja, der besseren Backs allgemein. Je nachdem, welche Rolle man jetzt halt sucht, welche Rolle im Kader offen ist und wie man dann als Team spielen möchte. Breece Hall von Iowa State.
Ja, dann gehen wir doch mal weiter. Und wir kommen jetzt schon ans Ende von Tag 2. Wir hatten es ja schon gesagt. Also, so richtig tief ist diese Klasse nicht. Aber wer sind denn da deiner Meinung nach noch Running Backs, die eventuell auch in diese Allround-Back-Kategorie noch einfallen und die an Tag 2 noch gehen könnten?
Tag 2 gehen können, vermutlich mehr, weil ich den Teams immer wieder zutraue, irgendwas in die Richtung zu machen. Ja, so ein Kandidat, der auch immer mal wieder genannt wird, den ich mir irgendwie schon fast vorstellen könnte, obwohl ich nicht weiß, was ich davon halten soll, wäre jetzt auf meiner Liste, die ich nicht so groß durchnummeriert habe, James Cook von Georgia, der vielleicht einer ist für den Vikings-Fans zumindest vielleicht ein bisschen betrachten wollen, weil der der kleine Bruder von Dalvin Cook ist. Und ich finde, das ist eine recht gute Beschreibung für ihn. Er ist halt quasi so ein bisschen der einfach eine kleinere Version. Ziemlich leicht, hat nicht viel Power, um irgendwie durch die Gegner durchzusteigen. Manchmal auch, ja, zeigt nicht unbedingt die mega Vision immer, aber einer, der auch im Passspiel durchaus eine Rolle haben kann, also den Ball ganz gut fangen kann und einfach super schnell und shifty ist. Also wie sein Bruder ist eigentlich einer, der, sobald er da, der Raum da ist, flupp, kann er direkt weg sein. Hat bei Georgia aber natürlich auch in einem sehr guten Team gespielt, ist aber eher irgendwie so gefühlt so ein, ja, Wide Receiver Back in der Hinsicht, finde ich, von dem, was ich auf Tape gesehen habe und allem.
Ja, also ich muss sagen, ich finde eigentlich die Vergleiche mit Devin gar nicht so passend eigentlich. Ja, sie laufen sehr ähnlich. Wenn man sich das anguckt, dann könnte man wirklich denken, manchmal, also es sieht tatsächlich manchmal relativ ähnlich aus. Ich finde aber vom Spielertyp und vor allem von ihren Stärken sind die beiden relativ unterschiedlich. Was man halt, wo sie halt gleich sind. Wie gesagt, das sind die Bewegungen, das ist so ein bisschen der Stil, wie sie laufen. Sind beide relativ gut mit so subtilen Bewegungen, mit leichten, subtilen Cuts, die aber eben doch viel schärfer und viel explosiver sind, als man das so denkt. Und die halt einfach Winkel kaputt machen. James Cook ist ein wenig schneller, sowohl bei der 40er-Zeit im Combine als auch, ich finde, auf Tape. Er ist auch ein bisschen leichter, sogar ein gutes Stück leichter, 20 Pfund, glaube ich, ungefähr, die er leichter ist als Dalvin. Hat halt eben auch nicht die Power, nicht die Muskelmasse, die Dalvin hat und ist dementsprechend auch nicht so, so gut durch Tackles durchzulaufen. Also er ist einfacher zu tackeln im Open Field. Das ist ja eine der größten Stärken von Dalvin, dass er im Open Field extrem schwer runterzubringen ist und dass er auch zwischen den Tackles sehr, sehr, sehr gut laufen kann. Das sehe ich bei James Cook halt nicht. James Cook ist für mich, also ich bin sehr gespannt, wie Teams ihn einsetzen. Ich kann ihn mir tatsächlich in so einer Cordarrelle Patterson-Rolle vorstellen, wie Patterson eben letztes Jahr in Atlanta genutzt worden ist, dass er tatsächlich auch hier und da einige Receiver-Snaps kriegen wird. Weil, also ich bin wirklich gespannt. Wenn der in die richtige Offense kommt, dann glaube ich, kann daraus echt ein bisschen, kann daraus echt was werden. Weil wir haben in den letzten Jahren gesehen, so Matchup-Waffen, so Hybrid-Running-Mix und oder Hybrid-Receiver, die werden schon mehr eingesetzt in den letzten Jahren. Also die bekommen größere Rollen, gerade eben in diesen Channel-Offenses. Jetzt das jüngste Beispiel war natürlich Deebo Samuel, der von der Receiver-Seite kommt. Oder eben Cordarrelle Patterson, der dieses Jahr nochmal so ein Late-Career-Breakout hatte mit den Atlanta Falcons in der Arthur-Smith-Offense. Ich bin wirklich gespannt, wie man James Cook einsetzt, denn die große Stärke, die James Cook hat und die Dalvin eben meiner Meinung nach nicht hat, ist, dass James Cook halt eben wirklich ein richtig, richtig guter Receiver ist und tatsächlich auch als Receiver eben immer wieder aufgestellt wird. Also er ist, der hat, ich weiß nicht, ob das Halbfinale oder das Finale in den Playoffs war, wo er über 90 Yards Receiving hatte und da eben auch tatsächlich als Receiver aufgestellt worden ist und als Receiver ganz normale Receiver-Routen gelaufen ist. Und das ist eine Sache, so wird Dalvin halt fast nie eingesetzt. Und das hat, glaube ich, auch Gründe, dass der so nie eingesetzt worden ist von diversen verschiedenen Coaching-Staffs, also zumindest diversen verschiedenen offensiven Coaches. Weil Cook hat einerseits das Route, also Dalvin Cook hat einerseits das Route-Running nicht und zum Zweiten auch nicht die Hände, die zuverlässigen Hände, um ihn deutlich mehr ins Passing-Game einzubinden, als nur halt immer wieder über Screens und Swing-Pässe. Und da ist Dalvin ja auch wirklich gut, weil er halt sehr gut in Space ist. Und das ist eben eine Sache, die haben die beiden gemeinsam. Aber James Cook ist halt eben auch wirklich ein gut ausgebildeter Receiver. Er ist ein guter Route-Runner für einen Running Back. Er ist ja auch sehr gut in Space, ähnlich wie Dalvin. Aber er hat auch sehr, sehr, sehr sichere Hände. Und das ist eine der Schwächen von Dalvin in den letzten Jahren gewesen, dass er immer eine Drop-Rate um die 10%, teilweise mehr als 10% hatte. Und ich glaube, James Cook hat letztes Jahr einen Drop gehabt bei, ich müsste mal die Target-Anzahl nachgucken, ich habe das jetzt gerade nicht im Kopf, aber er ist ja viel im Passing-Game genutzt worden und hat trotzdem nur einen einzigen Drop gehabt. Also das ist, der ist auf jeden Fall viel ausgereifter in seinem Spiel als Receiver, aber er ist halt kein klassischer Every-Down-Running-Back, weil er halt keiner ist, der zwischen den Tackles viel macht, keiner ist, der auf engen Räumen viele Tackles brechen wird, weil er einfach die Power dafür nicht hat. Aber ich bin gespannt, wie er eingesetzt wird. Wenn der in eine Offense kommt, wo er richtig eingesetzt wird, wo er eben als Matchup-Waffe eingesetzt wird, eben in so einer Cordarrelle Patterson-Rolle, da kann ich mir vorstellen, dass er sehr produktiv werden könnte. Er ist halt nur kein traditioneller Every-Down-Back.
Aber da gibt es ja aktuell eigentlich, finde ich, wenn nicht jetzt, wann dann eigentlich die Zeit dafür ist, dass du so einen Back in der Liga etablieren kannst, da ist Cordarrelle Patterson jetzt vielleicht das aktuell prominenteste Beispiel von so jemandem, aber Es gibt genug Coaches, die es jetzt begriffen haben, dass man das so machen kann, beziehungsweise die auch auf diesen Trend setzen. Und so jemand kann, denke ich, wenn nicht jetzt, also so, wann dann, wirklich erfolgreich sein in der NFL. Es war übrigens gegen Michigan das Halbfinale. Da hat er über 100 Yards gefangen und einen Touchdown erlaufen.
Ja, ansonsten, also wenn wir wieder zu den traditionellen Running Backs zurückgehen, auf Nummer 3 auf meinem Board ist tatsächlich jemand, der halt echt wenig genutzt worden ist. Und das ist natürlich so ein bisschen die Frage, warum eigentlich nicht. Der aber sehr, sehr effizient war, wenn er denn genutzt worden ist.
Ich.
Und zwar Dameon Pierce. Ich finde es halt spannend. Also ich meine, er wird die Fragen beantworten müssen, warum er nicht wirklich genutzt worden ist, trotz der Effektivität, die er eigentlich in jedem Bereich hatte. Weil er ist ein sehr guter purer Rusher auch. Also ist auch sehr gut darin, Tackles zu brechen. Auch da sowohl mit Power als auch mit Speed, mit Agilität, da kommt er wirklich gut durch. Es hat einen sehr tiefen Schwerpunkt, was für Running Backs wirklich gut ist. Ist sehr agil, kann sehr scharfe Cuts im Open Field machen. Speed ist nicht wirklich gut. Also er wird hier und da mal von hinten gefasst werden, auch bei längeren Läufen. Und ist jetzt kein klassischer Home Run Hitter, was ich eigentlich schon ganz gerne hätte bei einem Running Back. Er ist auch jemand, der manchmal etwas zu sehr aus der Struktur geht, weil er halt hier dann doch lieber über außen das große Big Play haben will, anstatt die dreckigen Yards durch die Mitte zu nehmen, obwohl er es eigentlich könnte. Also wie gesagt, er hat einen sehr tiefen Schwerpunkt, er hat eine sehr kräftige untere Hälfte, was ja für einen Running Back sehr wichtig ist. Also kräftige Beine, ein kräftiger Core, also kräftige Rumpfmuskulatur, das ist ja schon sehr, sehr wichtig für einen Running Back. Und dazu ist er auch ein sehr sicherer Receiver aus dem Backfield, hat das beim Senior Bowl vor allem gezeigt, hat keinen einzigen Drop letztes Jahr gehabt, aber auch eben nur 19 Targets. Auch da sind wir wieder an dem Punkt, warum ist er nicht mehr genutzt worden? Es ist halt immer schwierig. Also ist das irgendwie eine Entscheidung des Coaching-Staffs, der einfach irgendwie einen anderen Typ Running Back wollte oder der einfach einen gewissen Workshare haben wollte, aber oder ist das ein Grund, dass es da irgendwas gibt, was wir nicht sehen, weshalb er einfach nicht mehr eingesetzt werden konnte oder man ihn nicht mehr einsetzen wollte? Das ist halt die Frage, die muss jetzt hinter den Kulissen geklärt werden. Aber wenn er auf dem Feld war, dann war er sehr effizient und deswegen in dieser Running Back Klasse geht er da schon in die besseren Kategorien rein. Ein anderer Spieler, der auf vielen Boards relativ hoch ist, nur bei PFF sehr, sehr tief ist, ist Isaiah Spiller, Texas A&M. Hat ein ähnliches Problem wie Breece Hall, ist nämlich auch relativ groß für einen Running Back. Also auch eher ein High-Cut-Runner, also relativ hohe Pads, relativ hohes Pad-Level, relativ aufrecht. Ist aber eben trotzdem relativ gut darin, auch Tackles zu brechen mittlerweile. Er ist, seitdem er ein bisschen abgespeckt hat, also er hat sein Ge Gewicht später in seiner College-Karriere noch mal etwas reduziert. Da ist er dann deutlich, deutlich besser noch mal darin geworden, auch Tackles eben nicht nur zu brechen, sondern ihnen eben auch im Open Field auszuweichen. Sehr gute Füße für einen größeren Running Back, also auch sehr gut, schlägt auch sehr gut Cuts, sehr gute Richtungswechsel. Macht das manchmal tatsächlich ein bisschen zu viel. Also tanzt manchmal im Backfield ein bisschen zu viel rum. Ist lässt sich da ein bisschen zu viel Zeit und dann gehen da teilweise die Fenster wieder zu, die eigentlich da gewesen wären. Aber ansonsten ist das noch eher einer, wo man das Prädikat All-Around-Back eben noch halbwegs benutzen kann, wenn auch nicht ganz auf dem Level von Breece Hall, weil er eben auch ein solider, zuverlässiger Receiver aus dem Backfield ist und auch halbwegs solide Pass blocken kann. Ja, die Frage ist halt nur, ob er halt zwischen den Tackles noch etwas schneller werden kann, also etwas schneller im Sinne von sich schneller entscheiden und nicht ewig da hinten rumtanzen. Aber ja, ich bin grundsätzlich der Meinung, dass da zumindest die Möglichkeit ist, noch einen durchschnittlichen All-Around-Back zu kriegen mit ihm. Es ist halt sehr austauschbar. Das ist generell für die Position so, aber gerade für ihn. Ihm fehlt halt so dieser absolute High-End-Trade, wo man sagen könnte, okay, das setzt ihn jetzt über andere Running Backs drüber. Sondern es ist halt sehr, sehr, sehr viel Durchschnitt, was man da kriegt. Er macht nichts wirklich schlecht, aber es ist viel Durchschnitt. Also es ist einfach nichts Besonderes. Und auf der Running Back-Position bräuchtest du halt irgendwas Besonderes, um sich halt so von dieser großen Masse abzuheben. Und das fehlt mir bei ihm halt einfach komplett.
Ja, er ist, wie du schon sagtest, habe ich mir auch notiert, er neigt halt ein bisschen dazu, toll auszusehen. So, dieses Rumtanzen oder sonstiges, so ein bisschen trockeneres Vorgehen und easy executes würden ihm da, glaube ich, eigentlich ganz gut tun. Ja, er definiert so den absoluten ein Durchschnitt und so ein klares You know what you get in allem. Aber insgesamt sind auch Spiller und auch Pierce interessante Kandidaten. Bei Pierce ist halt einfach die Sache, wie du es angesprochen hast. Warum hat er so wenig Snaps? Also ich meine, wenn ich drei Spiele geguckt habe von den anderen Spielern hier, dann habe ich ungefähr so viele Snaps gesehen, wie Pierce im ganzen Jahr hatte. Beziehungsweise so viele Touches. Und das ist irgendwie schon so ein bisschen concerning auf einer Position wie Running Back, die immer immer Hits kassiert, wo immer mal wieder einer auch länger ausfällt. Ist es eine gesundheitliche Sache, dass sie ihn deswegen irgendwie zurückgenommen haben? Kann ich nicht beurteilen, kann ich nicht genau sagen. Ob da irgendwelche Vorbelastungen oder sonst was sind, warum sie ihn geschont haben, oder hat es irgendwas anderes. Aber es ist schon concerning, wenn er nicht mal ein Jahr bei ist, wo einer mal 200 Touches gekriegt hat, sondern er hat insgesamt ungefähr so viele gekriegt, wie beispielsweise ein Breece Hall überhaupt in einem Jahr. Also er hat in mehreren Jahren das gemacht, was Breece Hall in einem hatte. Und das sah dann in Florida zwar ganz gut aus, aber was wird daraus weiter? Also ja, Kandidat mit vielen Fragezeichen und keinen, der so heraussticht, dass man sagt, wow, der ist in der Sache einfach so richtig besonders und richtig krass, wie es sonst halt auch manchmal Leute waren, wie Delvin Cook, wie als Prospect Saquon Barkley oder auch Jonathan Taylor auf eine Art und Weise.
Ja, ich hatte es schon angesprochen. Also wir gehen zumindest ein bisschen in Tag 3 rein. Und deswegen, weil du da nicht so die klassischen All-Around-Backs mehr finden wirst, wollte ich einfach mal so ein bisschen nach den Typen gehen. Also sowohl Beispiele für Beispiele für Third-Down-Backs, also so klassische Pass-Catching-Running-Backs, die halt eben keine puren Runner sind, und auf der anderen Seite eben so der Mattison-Typ, also Short Yardage, Powerbacks. Was sind da so noch Running Backs, die du für so bestimmte Rollen einfach sehen würdest?
Ja, also ich denke, eine Rolle spielen kann beispielsweise von Notre Dame. Ich glaube, es heißt Kyren, glaube ich, spricht man es aus, Williams. Ein Spieler, der sich, finde ich, sehr rausgetan hat im Passing Game. Er hat halt super Statistiken darin. Also vorletztes Jahr 35 Receptions, letztes Jahr 42 Receptions, bei 45 beziehungsweise 43 Targets, also da auch nochmal besser geworden. Kein ja, großartiger Zoneback, sondern eher jemand, der aus einem Gap-Scheme kommt und sich ein bisschen schlechter angestellt hat mit O-Line-Digression, aber im Passing-Game halt ein absoluter Faktor ist. Da sich ganz recht elusive bewegen kann, ein okayer Athlet, nichts Besonderes, der also kein Elite-Speed oder Elite-Power oder sonstiges, wie die meisten, ein bisschen abhängig von der O-Line, nicht so groß, was halt oft ist bei diesen Receiving Backs, aber hat einen wirklich guten, ja, Stiff-Arm und ist ein vernünftiger Third-Down-Back, der halt auch den Pass fangen kann, aber sich auch nicht scheut, beim Pass-Blocking ein Faktor zu sein. Und das könnte halt, wie gesagt, ein Third-Down durchaus eine Rolle spielen. Also Kyren Williams von Notre Dame.
Ja, Williams ist auf jeden Fall jemand, der für diese Third Down Backs eben auch auf meiner Liste steht. Ein kleiner, agiler Running Back, der eben im Open Field auch sehr scharfe Cuts machen kann, im Open Field schwierig zu kriegen ist. Ja, es ist halt so der Klassiker, den man irgendwie ins Space kriegen muss. Und wenn man ihn dann dahin kriegt, dann kann er sehr effizient sein. Also, ich sag mal, Third Down Running Backs, wir haben ja auch mit James Cook schon angefangen. Ich persönlich hätte ihn halt lieber als eine Matchup-Waffe, die halt ein bisschen mehr genutzt wird als nur ein normaler Third Down Back. Ja, ansonsten Kyren Williams, dann aus Missouri Tyler Bailey würde ich auch noch in die gleiche Kategorie packen. Auch ein sehr kleiner Back, ähnlich wie Kyren Williams. Auch er grundsätzlich guter Passcatcher, auch wenn er dann nur bedingt eingesetzt worden ist. Also hier hat man halt relativ wenig Downfield eingesetzt, wobei ich glaube, dass das in dem Fall weniger an ihm liegt, sondern einfach an der Offense, in der er gespielt hat. Aber in Space auch wirklich sehr gefährlicher Spieler, der auch, sofern ich das im Kopf habe, auch Returns gespielt hat, was natürlich auch immer gerade für diese Third Down Backs eine wichtige Sache ist, um in den Kader zu kommen. Ja, auch das ist jemand, den man auf jeden Fall in dieser Rolle sehen kann, wenn man auf die anderen Rollen gehen kann, also so klassische Power Short Yardage Backs, der erste, der da so in den Sinn kommt, irgendwo vierte Runde wäre Brian Robinson Jr. Aus Alabama. Sehr großer Back, sehr schwerer Back. Hat halt einfach nicht den Speed und die Agilität, um im Open Field viel zu bewegen. Aber er ist halt jemand zwischen den Tackles, der da sehr viel Schaden anrichten kann und so, wenn du von dem Yard brauchst, dann kriegst du von dem auch ein Yard. Und das ist eben manchmal auch eine relativ wichtige Rolle in der NFL. Also, wenn du halt in der Lage bist, Third and Short, um jedes Mal relativ zuverlässig in First Down umzudrehen, dann ist das halt einfach eine wichtige Fähigkeit für ein Team und eine wichtige Rolle für ein Team. Und da sehe ich ihn auf jeden Fall. Ein anderer Spieler, der wahrscheinlich etwas später gehen wird, der aber auch in diese Kategorie passt, wäre Tyler Allgeier, auch da bin ich jetzt überhaupt nicht sicher, ob der richtig ausgesprochen ist, von BYU, der eben auch ein größerer, ein schwererer Running Back ist, kompakt gebaut, 4,2 Yards nach dem Kontakt im Durchschnitt, was ein sehr, sehr guter Wert ist, auch wenn er bei BYU nicht die absolute Top-Competition hatte. Aber auch eher wirklich ein solider Powerback, ein solider Bruiser, und das ist halt eben eine Rolle, da kann man ihn auch da kann man ihn problemlos einsetzen. Deswegen ist auch eher jemand, den man da auf jeden Fall für diese Rolle benutzen kann. Und bei ihm noch der Bonus auch, der ist auch bei Robinson. Es sind beides wirklich gute Passblocker. Das sieht man ja, ist ja eigentlich auch klar bei diesen etwas schwereren Running Backs, dass man da eben meistens auch gute Passblocker hat, weil die halt eben auch die Masse haben, um sich dann im Linebacker da noch entgegenstellen zu können.
Ja, bei beiden habe ich mir noch als negativen Punkt eigentlich aufgeschrieben, dass die hinter echt guten Lines gelaufen sind, was auch immer ein bisschen, finde ich, was abwertend in Anführungsstrichen sein kann, da es die Leistung halt auch so ein bisschen verfälschen könnte. Und ich finde gerade bei Allgeier oder wie auch immer man das ausspricht, war die BYU-Line halt auch krass dominant in ihrer Division. Also das war schon ein starker Unterschied. Aber nichtsdestotrotz sind das auf jeden Fall Spieler, die, wenn man kurze Situationen hat, durchaus ihre Rolle spielen können. Aber jetzt, wie wir auch die ganze Zeit schon angedeutet haben, nichts Außergewöhnliches, was man vielleicht sonst mal aus, gerade vielleicht auch im Vergleich zu Robinson, aus so einer Uni wie Alabama erwartet. Aber die können ja auch nicht jedes Jahr einen Star-Running-Back ins Feld schicken.
Naja, also ich meine, ich finde es schwierig. Also natürlich muss man sehen, wenn jemand eine gute O-Line hat, dann hat er es natürlich leichter. Ich würde das aber gar nicht gegen die Spieler verwenden als Argument gegen die Spieler, weil die können nichts für ihre O-Line, die da vor ihnen steht. Also das ist genauso wie, dass ein Quarterback nichts für seine Gegner kann. Die können nur gegen die Gegner spielen, die da stehen, und die können nur hinter den O-Lines laufen, die da vor ihnen stehen. Das ist einfach so, und das ist für mich einfach kein Kontraargument. Man muss halt sehen, und da muss man dann eben wieder die Trades beobachten, da kann man dann eben nicht nur Box-Score-Scouting machen, ob jemand gut und produktiv ist, weil die O-Line sehr gut ist, oder ob er eben selber noch in der Lage ist, an bestimmten Stellen selber zu kreieren. Und ich sag mal, als Powerbacks sind beide nicht die allerkreativsten Runner, weshalb eben definitiv vermutlich niemand irgendeinen von denen an Tag 2 anfassen wird. Aber es sind gute Powerbacks, und unabhängig von ihrer O-Line. Und deswegen komme ich schon zu dem Punkt, dass es gute Rollenspieler sind, meiner Meinung nach. Ja, dann sind wir jetzt auch am Ende schon angekommen und kommen jetzt wieder zu unserem letzten Punkt. Und ich weiß schon von dir, du bist der Position treu geblieben. Das habe ich tatsächlich gar nicht gemacht. Ich bin wie immer eigentlich auf eine andere Position gegangen. Aber wen hast du uns diese Woche mitgebracht?
Ja, ich hatte ihn auch schon in meinem Mock-Draft, wenn ich mich nicht irre. Pierre Strong von South Dakota State. Ein echt schneller Spieler, der in meinen Augen echt gut auch bei den Vikings, also da gucke ich halt immer drauf, dass es ein Spieler ist, der auch zu uns, zu unserem Scheme und allem passen könnte. Und ja, er ist ziemlich schnell, gerade mit seinem Endspeed. Wenn er gerade ins Second Level kommt, ist jetzt nicht der größte oder schwerste Spieler, aber halt im Open Field richtig stark. Hat manchmal Schwächen in der Agility im kleinen Raum, aber läuft sehr diszipliniert, hat nicht mega viel Rolle in der in den Passing Situations, aber wenn wir schon wie am Anfang darüber gesprochen haben, und da teile ich deine Meinung auch zu 100%, dass wir uns ja da verändern werden müssen in der kommenden oder in der Saison danach, wäre es ganz gut, dann dieses Jahr in den späteren Runden, also vielleicht irgendwie in Runde 5, einen Pick dafür zu benutzen, einen weiteren Running Back zu holen, der uns auf 2, 3 Jahre wenigstens so eine Nummer 2-Rolle machen könnte. Und das sehe ich in Pierre Strong, der super ins Scheme passt. Und gerade wenn er dann einmal durch ist, halt auch die Big Plays liefern kann, sodass er eben ein komplementärer Back wäre zu dem, was wir gerade haben. Und super in das Scheme passt, um zu produzieren, zu produzieren, zu produzieren, wenn er denn ran darf. Und dann würde ich den Versuch nehmen. Pierre Strong, South Dakota State.
Ja, wie gesagt, ich bin nicht bei der Position geblieben, mal wieder. Ich bin in die Defense gegangen zu einem, der auf einer Position spielt, wo es hauptsächlich darum geht, eben jene Running Backs zu stoppen. Ich habe mir einen Nose Tackle rausgesucht, den ich ganz spannend finde, weil er eben auch von seinem Spielstil nicht der klassische schwere Nose Tackle ist. Sondern eben eher jemand, der ein bisschen, ja, der ein bisschen ausgefallener spielt, der dadurch natürlich auch eine gewisse Abhängigkeit hat, was das Schema angeht. Aber ich bin wirklich sehr gespannt. Also er wird halt ins richtige Schema müssen. Neil Farrell Jr. von der LSU Nose Tackle ist eins der klassischen PFF-Darlings, also einer dieser Spieler, wo PFF deutlich höher ist als der normale Konsens. Ich muss sagen, ich bin da irgendwo in der Mitte. Ich bin, glaube ich, nicht ganz so hoch bei ihm wie PFF, aber ich habe ihn schon auch höher als der Konsens. Es ist spannend. Also vom Körpertyp her sieht er halt wie ein klassischer Nose Tackle aus und man denkt auch, okay, das ist jetzt klassischer Runstopper, ist er aber überhaupt gar nicht. Also tatsächlich Runstopper, Run Defense eben nur in der richtigen Defense, weil er eben jemand ist, der nicht sehr gut darin ist, Gap Control zu spielen. Also da verliert er immer wieder Raum, wenn er eben wirklich einfach 1:1 gegen den Offensive Lineman dagegen halten muss, sondern er ist jemand, der halt einen sehr, sehr guten ersten Schritt hat, sehr explosiv nach vorne arbeiten kann, trotz seiner Masse und der dementsprechend halt dann ein guter Run Defender ist, wenn er halt in der Gap Penetration Defense spielt, also wenn er halt wirklich durch ein Gap durchschießen kann, anstatt dieses Gap kontrollieren zu müssen. Wenn er das Gap kontrollieren muss, dann hat er Probleme, dann gibt er eben zu viel Raum ab, aber er ist sehr gut darin, durch Gaps durchzuschießen, dadurch im Backfield zu landen und dafür Probleme zu sorgen. Und aufgrund dessen ist er eben auch ein wirklich guter Passrusher. Also er ist leider erst dieses Jahr relativ produktiv geworden, was das angeht. Aber da ist er eben auch wirklich produktiv geworden. Da braucht man sich nicht von dem einen Sack, den er hatte, irritieren lassen, sondern er hatte sehr viele Pressures, also sehr viel Druck gemacht, auch wenn er das nicht gefinisht hat. Aber ich finde es spannend. Ich mag Nose Tackles, die so ein bisschen unkonventionell spielen. Ich hatte ja vor 1 oder 2 Jahren ja auch ein ähnliches Prospect, Brevion Roy aus Baylor hieß der jetzt in Carolina spielt, meine ich. Und da durchaus auch seine Rolle gekriegt hat. auch so ein bisschen als Pass-Rushing-Nose-Tackle. Und das ist eine Rolle, da sehe ich halt Neil Farrell Jr. auch und dementsprechend spannendes Prospect und nahe Prospect, die ich einfach mag. Und deshalb glaube ich, werde ich ihn auch etwas höher haben als so der Konsens. Und es ist halt jemand, also das Tape, das habe ich sehr gerne angeschaut. Ja, damit sind wir jetzt am Ende. Erstmal kann ich ja auch schon mal darauf hinweisen, also der Mock-Draft von Sven Schüer ist draußen. Den könnt ihr euch gerne angucken. Das ist der erste Mock-Draft dieses Jahr, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, der mit PFF gemacht worden ist. Bisher hatten wir ja immer Draft Network genutzt.
Nee, also meiner jetzt, war auch mit PFF.
Deiner war auch mit PFF, okay.
Meiner war auch mit PFF.
Dann ist der zweite mit PFF. Aber auch den könnt ihr euch gerne angucken. Spannende Trades dabei, weil durchaus auch viel für nächstes Jahr gemacht worden ist. Das finde ich mal sehr spannend, sowas sich anzuschauen. Und das tun offensichtlich auch die aktuellen tatsächlichen General Manager, wenn ich mir den jetzt gerade während der Aufnahme veröffentlichten Trade zwischen den New Orleans Saints und den Philadelphia Eagles anschaue. Deswegen sehr spannend, lest euch das durch und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Nächste Woche dann auch wahrscheinlich wieder mit Gast. Und wir gehen wieder zurück in die Defense, nachdem wir jetzt in den letzten beiden Wochen Offense hatten. Und zwar zu meiner eigenen Position, die ich spiele, nämlich zu den Defensive Backs. Deshalb freue ich mich auch schon sehr auf diese Folge und hoffe, dass ihr dann auch alle wieder dabei seid. In dem Sinne, eine schöne Woche und Skoll.
Skoll.